Moin aus Bochum. Was prägt die Wirtschaft von morgen? Genau dieser Frage gehen wir mit dem Wirtschaftsversprechen Deutschland auf dem Ruhr-Summit auf den Grund. Freut euch auf 3 Folgen live aus der Jahrhunderthalle mit spannenden Persönlichkeiten und abwechslungsreichen Inhalten. Lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's.
KI und Robotik at Work. Ja, das ist ein bisschen das Thema und ich finde, es ist eins der interessantesten Themen, wenn man mich jetzt persönlich gerade fragt, so ein bisschen der Einfluss von Robotik, der Einfluss von Künstlicher Intelligenz, aber auch vor allem die Chancen und im besten Fall die Hilfestellung dieser Themen, weil wir natürlich durch demografischen Wandel, durch sehr, sehr viele Veränderungen im Arbeitsmarkt große Herausforderungen haben. Und lasst uns so ein bisschen direkt ins Thema einsteigen, um nicht so viel Zeit zu verlieren, denn ich möchte mit euch tatsächlich 45 Minuten so gut es geht nutzen. Wenn ich euch jetzt so ein bisschen in der Runde generell frage, wo seht ihr tatsächlich die größten Potenziale und Chancen? Lass uns mal mit etwas Positivem anfangen, wo wir sagen, wie seht ihr das bei Otto, wie geht ihr beim DLR damit um, wie geht ihr in der Medienlandschaft bei Brand 1 damit um, also wo seht ihr tatsächlich Potenziale und Chancen und nicht gerade so den großen sozusagen Disruptor auf der anderen Seite. Dementsprechend, Friederike, lassen wir dir anfangen. Was ist deine Meinung?
Bei Otto geht es ja um ein Handelsgeschäft, aber auch um eine Plattform, ne? Und unser Asset ist auch, dass wir digitale Services anbieten, dass wir auch unsere KundInnen abholen wollen, dass wir ihnen den bestmöglichen Service bieten, aber natürlich auch einen sehr guten Preis. Von daher ist bei uns das GenAI-Thema ein riesen Mehrwert und eine riesen Chance, auch mithalten zu können mit der Konkurrenz. Also ein ganz großes Thema und da sind wir jetzt auch schon, also KI setzen wir auch schon seit 10 Jahren ein. Wir haben auch über 110 ExpertInnen bei uns im Haus, die da aktiv sind und Produkte haben, aber wir gucken auch extern, welche Services können wir integrieren? Also wir sind nicht nur so auf uns intern gesehen. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, welche größten Potenziale siehst du, dann könnte ich natürlich jetzt raushauen. Ich habe jetzt gerade wieder ein ganz tolles YouTube-Video gesehen, wo es darum ging, KI-Startup, die Kopftransplantation machen wollen. Also wenn du halt sagst, okay, es ist in 8 Jahren möglich, vielleicht ist es auch schon in 2 Jahren möglich. Also dieses Überschlagen der Themen, du hörst was und denkst, das ist ja unglaublich und morgen kann es aber schon möglich sein. Was ich persönlich aber, also auch für uns, für Otto sehe, ist, dass die Technologie so zugänglich geworden ist. Ja, also vieles, wenn wir über das Metaverse oder so sprechen, da hast du eben noch andere Technologien, die du brauchst, VR und so weiter, was so eine Zugangsbarriere ist. Das hast du bei KI oder bei GenAI aktuell überhaupt nicht mehr. Und das finde ich halt so spannend, dass das in der kompletten Arbeitswelt bei uns ankommt. Also wir versuchen, alle Mitarbeitenden mitzunehmen, nicht nur die, die bei uns in IT arbeiten, sondern da auch die Arbeitsprozesse zu übernehmen. Und ich glaube, das ist halt so dieser Erfolgsfaktor, dieser Erfolgsschlüssel, den ich aktuell einfach sehe.
Wie blickst du da drauf, Armin? Ich meine, du bist ja noch ein bisschen, man würde fast sagen, ein bisschen tiefer im Maschinenraum drin. Nicht nur über die Organisation, sondern auch selber mit deinen Fähigkeiten. Wo siehst du gerade große Veränderungen, beziehungsweise ist das überhaupt für dich eine Veränderung oder ist das eigentlich so ein bisschen für alle eigentlich so ein Hype für dich, Daily Business?
Ja, erstmal auch danke für die Einladung und danke, hier sprechen zu dürfen. Also grundsätzlich, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wir beschäftigen uns ja mit Themen zum Verkehr, Luft- und Raumfahrt, aber auch Energie. Mein Bereich jetzt die Robotik im Speziellen. Also meine Kollegen, wir sind mit 250 Leuten an Robotikforschung dran und wir sehen natürlich ein Riesenpotenzial in der Nutzung von KI und Artificial Intelligence. Man muss dazu sagen, aus meiner Perspektive ist es gerade schon ein ziemlicher Hype, der insbesondere ja durch die publik gewordenen Large Language Models, jetzt ChatGPT wurde eben hier schon genannt, OpenAI-Themen, sagen wir mal, in die Masse gekommen ist. Wir arbeiten, also erstmal grundsätzlich ist manchmal die Frage nach der Definition von KI auch gar nicht so einfach zu beantworten. Da, also unterscheiden sich auch die Fachleute, sage ich mal, was ist KI? Sind wir in der Automatisierung schon lange an KI dran? So würde ich das aus meiner Fachperspektive auch sehen. Und gerade sind eben, ja, generative KI und Large Language Models sind halt sehr populär geworden, weil doch da ein Riesensprung durch mögliche Rechenstrukturen ermöglicht wurde eben und eben auch durch Lerndaten, also durch Vorhandensein von Lerndaten. Das ist ein Potenzial in der Robotik. Wir brauchen halt eine 100% präzise Antwort. Also uns genügt nicht 99,5% Trefferquote, weil das bedeutet im autonomen Fahren oder auch in dem autonomen Roboter, der in der Arbeitszelle ist, dass er eben jedes 100. Mal in die Wand schlägt oder kaputt geht oder eben einen höheren Schaden verursacht. Von daher sehen wir das, den Hype beobachten wir. Wir beforschen den auch. Also wir haben auch tatsächlich eine eigene Abteilung für kognitive Robotik kreiert aufgrund des Hypes, sage ich mal, wo 30, 40 Leute wirklich dem Thema sich explizit widmen. Wir beobachten das sehr genau. Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber diesen sehr euphorischen Wahrnehmungen gerade, die wird uns alle Arbeitsplätze nehmen und die KI wird alles substituieren. Da glaube ich eigentlich nicht dran, weil ich auch sogar in den kreativen Berufen, die jetzt gerade Angst haben, noch sehe, da ist also auch noch mehr dahinter, die durch KI nicht gelöst werden kann. Und für mich, für die Technologie, für die Robotik, wir brauchen wirklich Algorithmen, die zu 100% nachhaltig, sicher, reaktiv sind und auch vorhersehbar, berechenbar, bewertbar, absicherbar sind. Und da sind wir doch noch ein Stück von entfernt. Ich kann später noch ein bisschen darauf eingehen, wo wir wirkliche neuronale Netze, gelernte KI sozusagen einsetzen im Moment bei uns. Aber ich bin optimistisch. Ich finde den Hype natürlich toll. Wir nehmen den mit und wir sehen auch riesen Chancen in der Implementierung von mehr Digitalisierung, mehr KI. Bin aber auch durchaus Skepsis.
Ja, lass uns nachher gleich, wir kommen nochmal so ein bisschen, wie das auch schon bei euch in Organisationen eingesetzt wird, um das auch ein bisschen pragmatischer zu machen. Wo siehst du das auf der anderen Seite bei euch, Holger? Wo siehst du da die Potenziale? Ich meine, in eurer Branche sagt man ja, es sind sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Wie schaust du gerade oder wie schaut ihr als Brand 1 gerade da drauf?
Ja, wir sind ja als Brand 1 einerseits ein Verlag, das heißt, wir sind in der Kreativwirtschaft tätig, wir sind im Medien, im Content-Business tätig. Und dann sind wir ein Wirtschaftsverlag, das heißt, wir haben mit Unternehmen zu tun. Und diese Unternehmen wiederum haben natürlich auch eine Meinung dazu, welche Rolle KI für ihr aktuelles Geschäft spielt. Aber vielleicht mal zurück zu unserem Geschäft. Im Medienbereich ist die Entwicklung extrem vorangeschritten in den letzten, naja, sagen wir mal 15 Monaten, also seit ChatGPT. Ja. Da ist alles verändert worden. Und insbesondere, wenn man sich so Basisfähigkeiten anguckt, wie übersetzen, zusammenfassen, recherchieren, Inhalte personalisiert zusammenstellen. Das sind Anwendungsfälle, in denen heute schon, würde ich mal mutmaßen, wahrscheinlich der größte Teil aller Medienprofessionals sich KI-Tools bedient, um in der eigenen Arbeit so ein bisschen schneller, ein bisschen weiter voran zu sein. Das heißt, da spielt KI schon eine riesige Rolle. Und ich habe für gerade an einem neuen Buch gearbeitet und da geht es um die Frage, welche Medieninhalte sich generell ändern. Und dafür habe ich Medieninhalte aus allen Bereichen, also von Musik über Film bis Ephemeral Content, also das, was aus so einer Sprach-KI zum Beispiel rauskommt, untersucht. Und tatsächlich ist es so, dass Werbung, Social Media die Bereiche sind, die am stärksten betroffen sind momentan oder wo die Geschäftsmodelle am stärksten betroffen sind von KI-Einfluss. Und man sieht auch heute schon, wenn man sich anguckt, wo in den Firmen Stellen gerade zurückgehen und wo vor allem Freelancer in den Bereichen sagen, Achtung, ich muss sagen, leider sinken meine Honorare, weil die Auftraggeber sagen, guck mal, mit KI mache ich das schneller und umsonst, mach mir doch bitte einen kompetitiven Preis. Und das sind dann Fälle wie zum Beispiel Illustration oder auch Texterstellung oder wie gesagt Übersetzung auch. Das heißt, da sehen wir heute schon einen Einfluss, den KI auf den Jobmarkt hat. Und der zweite große Bereich, das, was unsere Kunden, also die Unternehmen, von Brand, die in Brand 1 vorkommen, die aber auch mit dem Brand 1 Verlag zu tun haben, was die interessiert, ist natürlich sehr vielfältig, weil die kommen aus allen Bereichen. Aber es gibt so einen gemeinsamen Nenner, den ich bei Entscheidern finde. Und das ist ganz lustig, weil es eigentlich zwei Fragen gibt, die sie alle haben. Die erste Frage ist, sind wir zu früh? Und die zweite, sind wir zu spät? Und das treibt so ein bisschen gerade viele Wirtschaftsbereiche voran, dass man aufgrund der Neuigkeit von vielen Entwicklungen einfach nicht sagen kann, wo stehen wir jetzt im Feld der neuen Entwicklungen? Wo stehen wir jetzt, wenn es darum geht, heute die Pflöcke reinzuhämmern in den Boden, um dann in der Zukunft damit Geschäft zu machen?
Total spannend. Und ich würde gerne mal vielleicht auch in der Runde am Anfang, wo wir über Themen sprechen, ich finde es ja ganz spannend, wenn es darum geht, welche Geschichten erzählt man sich gerade untereinander? Also wo holt man sich selber Inspiration? Ihr seid ja auch alle sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Und am Ende gibt es ja momentan meiner Meinung nach sowohl generative als auch analytische AI, wo man tatsächlich gute Dinge machen kann, also wirklich Dinge kreieren kann, analysieren kann, aber auch vorhersehen kann. Also gerade die Predictions finde ich sehr, sehr interessant. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist das, was euch persönlich inspiriert hat im Bereich Künstliche Intelligenz? In den letzten, sage ich mal, vielleicht 6, 8 Wochen, welches Thema, welches Unternehmen, welches Beispiel würdet ihr nennen, wo ihr sagt, oh, das Letzte, was ich gesehen habe, das hat mich total irgendwie fasziniert. Ich fand zum Beispiel die Simultanübersetzung, eine so eine nahezu Simultanübersetzung, wo man ja lange Jahre hin orientiert hat, total interessant zu sehen, wie gut das schon zum Teil jetzt funktioniert. Was ist für euch so ein Moment, wo ihr sagt, oh, das hätte ich noch nicht gedacht. Das ist noch ein Stück weiter, als sogar meine eigene Vorstellungskraft gibt, weil eure ist ja schon relativ ausgeprägt. Deswegen, welches Thema war das bei dir?
Also ich war total begeistert von Sora auf jeden Fall, ne? Zu sagen, irgendwie, ich muss jetzt hier nur 5 Zeilen schreiben und dann wird mir ein Video in so einer hohen Qualität produziert, wo ich dachte, das wird komplett auch diesen ganzen Markt revolutionieren. Ich gebe einen Prompt ein und sage, mach mir ein Video mit den bestmöglichsten Verkaufschancen, zeige ein Produkt, was ich gut irgendwie verkaufen kann und sprich dabei genau die Zielgruppe an. Also wo du sagst, so, das wird richtig viel verändern. Also nochmal komplett, ne, was du jetzt auch gesagt hast, zu was hat ChatGPT irgendwie gemacht oder generell die Large Language Models mit der Industrie um Social Media, aber auch an der Stelle. Und ich hatte eingangs schon dieses Video erwähnt, was ich gesehen habe mit dem Unternehmen, das sagt, wir möchten Kopftransplantation machen und KI-Roboter dann eben die, also wo denkst du, das ist irgendwie Science Fiction noch? Und ich habe aber diesen Eindruck so, es ist, also dadurch, dass es seit 15 Monaten so in aller Munde ist, das Thema, dass für mich irgendwie dieses Gefühl, nichts mehr wird unmöglich sein. So, und das hat sich so verändert. Und dieses, ah, okay, es kommt mir nicht mehr total Science-Fiction-mäßig vor, sondern das kann wirklich kommen.
Mhm. Armin, was war es bei dir?
Na gut, also ich denke schon, die Sprachmodelle, also DeepL möchte ich einfach mal nennen, auch als deutsches Startup in dem Bereich, als Unicorn.
Aus der Region.
Ja, ja. Unicorn. Ist beeindruckend und ich war wirklich auch selber fasziniert über die Übersetzungsfähigkeit, auch im technischen Bereich. Das ja dann unterscheidet dann doch oft die Qualität der Übersetzung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nutze das auch zum Übersetzen von Texten, wenn es halt schnell gehen muss, häufig und finde das beeindruckend, welche Qualität da im Grunde genommen jetzt schon da ist und sehe da eben auch ein Riesenpotenzial. Wobei eben auch gerade bei Sprachübersetzung es ja nicht immer nur die eine Lösung gibt, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten zu übersetzen. Und ich glaube, das ist es eben auch, was man betrachten muss, dass eigentlich im Grunde genommen diese lernenden Modelle jetzt eine sehr gute Suchmaschine sind, ne? Die dann halt einfach so viel Daten in sich hineinbekommen haben, um dann in der Lage zu sein, eine sehr gute Approximation der idealen Antwort zu geben. Oder sagen wir so, den Average von allen. Und ein Thema, was jetzt vielleicht auch zu der ersten Frage so ein bisschen passt oder die Überleitung ist, ich glaube auch gerade im Programmieren, also Softwareprogrammierer, die, sag ich mal, nicht sehr viel Innovation und eigene kreative Leistung hineinbringen, vieles ist einfach doing, man muss es umsetzen. Da ist es beeindruckend, was ChatGPT heutzutage schon für Quellcode rausschmeißt. Also man kann Mikrocontroller-Programmierung mit ein paar Bullet Points bei ChatGPT sich voll programmieren lassen und man kann den Code copy-paste auf den Compiler schicken und das funktioniert. Also das ist beeindruckend, weil natürlich, und das ist vielleicht auch nochmal meine Erkenntnis, wo wirklich solche lernenden Modelle uns unheimlich helfen, nämlich immer da, wo unheimlich viel Daten da sind. Und da kann dann die Maschine, man darf glaube ich auch nicht unterschätzen, wie energiehungrig diese Systeme sind. Ja, man ermöglicht einer einzelnen Person mit einem einfachen Prompt eine Aufgabe zu tun, die vorher x Leute gelöst haben oder diese Person in einer wochenlangen Arbeit, sage ich mal. Und das ist nicht umsonst. Mhm. Das muss man, glaube ich, immer sehen, weil am Ende mussten diese Netze gelernt werden, trainiert werden, diese Daten mussten generiert werden, die müssten eventuell noch annotiert werden. Und auch dieser Prompt verursacht irgendwo, ja, leider oft in den USA, in großen Rechenzentren, eine irre Rechenleistung. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen bin ich also auch da. Man ermöglicht jetzt Leuten mit der Nutzung der KI, mit der frei zugänglichen KI, eben ganz schnell Dinge zu produzieren und eventuell eher den Standard dabei rauszubringen. Mhm. Das ist, und ich glaube, auch gerade da sind die Jobs, die in Gefahr sind. Ne? Also die schnellen Mitteilungen, die umsetzenden Tätigkeiten, da ist
absolut. Lass es nachher nochmal auf ein bisschen auf die ethischen Aspekte kommen, auch nochmal ein bisschen die Herausforderungen kommen.
Ja.
Lass uns nochmal einmal die Runde abschließen. Holger, was wäre dein Beispiel für Inspiration?
Ja, lustigerweise eigentlich gar kein Tool, sondern mein eigenes Verhalten hat mich am meisten beeindruckt in den letzten Wochen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich aufgehört habe zu googeln. Ich habe kein einziges Mal in den letzten 3 Wochen ein Google-Suchfeld mehr benutzt, sondern ich mache alles mit Perplexity. Und das fand ich außergewöhnlich zu sehen, wie schnell so ein Habit sich wandelt und wie schnell man aus einer Suche eine Findung macht. Und Perplexity gibt mir Quellen an. Das heißt, ich fühle mich sicherer als bei ChatGPT mit den Antworten, weil ich im Zweifel natürlich immer noch die Quellen anklicken kann. Ich mache das auch, aber ich habe festgestellt, dass die Anwendungsbereiche für eine Google-Suche, wie ich in der Vergangenheit gedacht habe, riesengroß sind, dass sie bei mir ganz, ganz, ganz gering geworden sind und dass es meistens darum geht, eine konkrete Information zu suchen. Und die finde ich schneller mit so einem Tool wie Perplexity. Warum ist das interessant? Das ist deshalb interessant, weil die Google-Suchmaschine das größte Geschäftsmodell im Internet ist, immer noch. Und dieses Geschäftsmodell, also es gibt diverse Studien dazu, die, finde ich, am glaubwürdigsten sagt, 25% dieses Geschäftsmodells werden innerhalb der nächsten 12 Monate verschwinden. Und jetzt überlegt man sich mal, dass das größte Geschäftsmodell im Internet, Google, diese unglaubliche Geldmaschine, 25% ihrer Erlöse aus dem Kerngeschäft innerhalb des nächsten Jahres verliert, dann kann man sich vorstellen, was für eine Revolution da auch wirtschaftlich natürlich in Gange ist. Ne?
Und ich glaube, das ist eine ganz interessanter Aspekt. Lass uns mal ganz kurz bei Google bleiben und auch, was ist die Ableitung für euch? Google hat ja selber mit Google Search angekündigt, genau das eigene Geschäftsmodell zu disruptieren, Step by Step, ja, sozusagen zu finden statt zu suchen, eine Antwort statt sozusagen diverse Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr jetzt so ein bisschen auf eure eigenen Organisationen guckt und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, sage ich es mal, in Abwägung zieht, wo fangt ihr selber an, in euren Organisationen euch zu disruptieren, damit es nicht wer anders macht, mit diesen Tools? Also gibt es als Beispiel im Bereich jetzt bei Otto im Search oder in anderen Bereichen so starke so Entwicklungen, wo ihr sagt, okay, so wie wir das vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben, so werden wir das in den nächsten 2-3 Jahren nicht weitermachen bei der Entwicklung. Seht ihr da, also seid ihr da ähnlich so Google-mäßig unterwegs? Okay, wir bereiten uns lieber selber darauf vor.
Ja, also wir schauen schon, was gibt es, was kann uns helfen, eben auch die für die Kunden, Kundinnen das Erlebnis besser zu machen. Ne? Ich sehe auch ganz viel so bei Textgeneration zum Beispiel. Ne? Also wie kann man irgendwie Daten auffüllen? Wie kann man vielleicht auch aus Bildern heraus die Produktdaten auffüllen? Uns geht es aber letztendlich mal darum, also was wir aktuell sehen, dadurch, dass wir Plattform geworden sind und viele Partner bei uns ihre Produkte hochladen können, dass eben nicht immer alle so die gleiche Datenqualität liefern und die davon dann profitieren können. Also es ist eher immer noch so ein mehr Service, mehr anbieten, mehr machen. Ne? Also und gerade auch so bei verschiedenen Studienbereichen wie Search, hast du gerade gesagt. Ne? Es gibt ganz neue Möglichkeiten mit GenAI auch, die Bilder zu analysieren und zu sagen, zeige mir irgendwie alles mit Kragen oder zeige mir alles mit dem und dem Outfit. Also nochmal viel individueller, ein viel individuelles Kundenerlebnis dann eben auch zu bieten. Also das sehen wir halt alles, aber wir haben eben auch, was du so eben auch gesagt hast, im Bereich Predictive, ne, dass man sagt so, und das finde ich ist ein ganz großer Aspekt, weil du hattest das eben auch angesprochen, Large Language Models kosten unheimlich viel auch an Energie und an Ressourcen, helfen uns aber auch dabei, besser zu planen. Also wenn ich genau weiß, der grüne Mantel wird in Bochum in 5 Monaten hoch abgefragt, weil da war jetzt irgendwas, Kim Kardashian unterwegs mit dem Mantel und hat da irgendwie für Furore gesorgt. Also das ist jetzt ein Beispiel, ist natürlich aus der Luft gegriffen, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich das viel besser vorhersagen kann und dann auch sagen kann, okay, ich brauche jetzt keine Ware zu produzieren, die ich gar nicht abverkaufen kann. Das heißt, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der wird mit damit halt total befeuert. Ne? Und das finde ich ein ganz großes und starkes Thema auch, dass es auch helfen kann, da an verschiedener Stelle loszulegen. Oder auch, du hattest das vorhin angesprochen, Ethik und KI ist ja auch ganz oft in der Kritik. Also es wird immer eher kontrovers diskutiert. Aber uns hilft eben auch KI, unsere ethischen Grundsätze durchzusetzen auf der Plattform. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 18 Millionen Artikel auf der Seite. Wenn wir jetzt jedes Mal sagen, wir müssten die Bilder erstmal einmal gegenchecken, ob das auch verkauft werden darf, bei uns, ob das zu unseren Grundsätzen passt, dann kommt kein Partner mehr, weil die Prozesse dauern zu lange. Aber wenn wir jetzt im Vorhinein, also ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu sprechen, rassistische Inhalte oder Waffen oder so, das ist, glaube ich, allen klar. Es geht uns aber auch darum, und das ist gar nicht immer so eindeutig, braucht man zum Beispiel Kinder in Bademode auf der Seite? Nee, braucht man nicht. Um Kinder, also Bademode für Kinder zu verkaufen, reicht es, die Produkte zu zeigen. Brauche ich eine nackte Frau in der Duschkabine, um eine Duschkabine zu verkaufen? Der eine würde jetzt vielleicht sagen, ja, wollen wir aber nicht, passt nicht zu unseren Grundsätzen. Ne? Oder auch ein ganz klassisches Beispiel hatten wir, ist ein echter Fall, ein Mädchen-T-Shirt, auf dem stand, ich kann kein Mathe. Will ich sowas haben? Nein. Und da hilft uns eben KI. Und das sind so die Vorteile, die es uns auch ermöglichen, dann im Markt auch wirklich so zu agieren, wie wir das mit unseren Grundsätzen vereinen wollen.
Wenn wir jetzt auf das, also super spannend, können wir da noch mal kurz einen Punkt eingehen. Gehen wir mal kurz, Armin, was mich total interessiert, ist ja auch die Funktion des DLR selbst. Bei euch, ihr seid ja auch sehr stark, ich würde sagen, fast sagen, grundlagenforschungstechnisch auch unterwegs oder als Accelerator für viele Organisationen. Wie ist eigentlich momentan bei euch so das Thema der Zusammenarbeit? Ihr arbeitet ja mit ganz, ganz vielen Unternehmen zusammen an bestimmten Projekten. Merkst du eine Verdichtung an Anfragen in der aktuellen Zeit, auch gerade im Bereich von Robotik, Automatisierungsthemen, KI-Themen? Ihr seid ja ein bisschen weggegangen von reinen Raumfahrtsthemen immer mehr, auch, sag ich mal, zu klassischen Corporate- und Business-Themen. Wie nimmst du da gerade die Entwicklung wahr? Was ist eigentlich das, was bei euch in der Zusammenarbeit am stärksten nachgefragt wird gerade? Kann man das sagen?
Ja, kann man schon sagen. Also ich meine, grundsätzlich möchte ich schon auch sagen, dass DLR war schon immer divers aufgestellt. Nicht nur Raumfahrt und Luftfahrt, sondern wir haben schon immer auch Energie und Verkehr mit bedient. Die terrestrischen Themen werden vielleicht mehr. Und wir hatten ja im Eingangsstatement vor der Bühne schon so ein bisschen drüber geredet, auch eben der Technologie-Inkubationsdruck oder Wille steigt im DLR. Und da ist also auch großes Bestreben von oben sowie auch von unten auf eben Technologien zu entwickeln, die dann im Markt unserer Gesellschaft was bringen. Im Allgemeinen war die Frage ja auch vorher so ein bisschen, wo setzen wir wirklich die KI-Sachen ein und wie können wir mit Leuten kooperieren oder mit Industriepartnern? Ich meine, wir stellen halt fest, oder das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe, die ich so übernommen habe, auch über verschiedene Gremien hinweg in der Robotik. In Deutschland wird uns ja nachgesagt, dass wir, sag ich mal, sehr führend sind, wie vielleicht schon in anderen Branchen, sag mal Solar, Windkraft sind so die negativen Beispiele, wo wir dann irgendwie den Anschluss verloren haben und das Thema abgewandert ist. Und die Gefahr sehe ich ja im Rahmen der Digitalisierung schon so ein bisschen, weil uns große Infrastrukturen fehlen. Beim Lernen zum Beispiel fehlen uns wirklich die freien Lerndatensätze, es fehlen uns die großen Serverfarmen, es fehlen uns wirklich der Suchindex, dem Google zum Beispiel unterliegt. Also all das sind Themen, da stehen wir uns manchmal ein bisschen auf den Füßen. Mhm. Und da müssen wir als Europäer, also auch nicht nur als Deutsche, sondern wir als Europäer, müssten viel mehr gemeinsam machen und sollten gemeinsame Infrastrukturen aufbauen, um eben zum Beispiel Lerndatensätze frei zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen, auch Rechenzentren bereitzustellen. Da gibt es ja mittlerweile mit Amazon verschiedene andere Kooperationen, dass es wirklich auch Rechenzentren gibt, die deutsche oder europäische Datenschutzkonformität sicherstellen. Aber das sind, glaube ich, wichtige Punkte, wo man sich vernetzen muss. Und ich will nochmal auf das Anwendungsfeld im DLR ein bisschen was dazu sagen. Also wir in der Robotik zum Beispiel, wir verwenden wirklich KI-Methoden ab von diesen ganzen Sprachthemen, um Bilder zu klassifizieren zum Beispiel sehr stark. Also in der Robotik machen wir Objekterkennung. Es geht ja bei uns, Industrieautomatisation geht es ganz oft darum, komplexe Aufgaben, komplexe Umgebungen zu automatisieren, wo Roboter meistens irgendwie manipulieren, irgendwas greifen müssen. Und da sind die Objekte unbekannte, bekannte Objekte, sind so zwei grundsätzliche Klassen. Und die können wir mit KI-Methoden recht gut semantisch klassifizieren. Wir können auch die Lage sehr gut klassifizieren und damit dann Griffe planen. Wie kann der Roboter das Objekt jetzt greifen? Das, was wir Menschen im Kopf automatisch sofort umrechnen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und das ist ein Thema, was zum Beispiel auch jetzt ein bisschen anderer Blickwinkel bei Erdbeobachtungsdaten ein Riesenthema ist, weil wir haben unheimlich viele Daten, die wir über unsere Erde generieren, aus dem Satelliten, aus dem All, und die können wir als Menschen kaum verarbeiten. Ja, also das ist unheimlich schwierig und dann hat man immer so punktuelle Sichtweisen. Und da haben wir unheimliche Möglichkeiten und Potenzial, mit KI-Methoden eigentlich einen irren Datenmengen zu durchforsten und versuchen für uns das generell herauszufinden. Finden statt suchen. Ja, das war bis jetzt, war suchen, da hat man irgendein Problem gehabt und hat versucht, das zu identifizieren, hat das versucht zu belegen mit Eisabschmelzen, sage ich mal, an den Polen oder so weiter. Heute können wir mit KI-Methoden wirklich über eine Vielzahl an verschiedenartigen Satellitendaten uns Modelle bestätigen lassen, sagen, das wird so und so passieren, dann auch vorhersagen für, wie wird der Wasserspiegel ansteigen in dem und dem Jahr, verbessern. Und das sind, denke ich mal, auch gesellschaftlich unheimlich relevante Themen, die uns alle viel weiterbringen. Medizintechnik, auch ein Riesenthema. Es gibt unheimlich viele Medizindaten, die, wenn wir die durchforsten, wenn wir die so durchforsten, dass wir intelligente Rückschlüsse schließen können, also kognitiv bestimmte Themen klassifizieren können, haben wir einen Benefit gewonnen, der uns in Zukunft einfach besser dastehen lässt, als Gesellschaft, als Menschheit. Und das ist, denke ich, also das ist ein Riesenpotenzial der KI.
Absolut. Und du zeigst es ja natürlich auch ein Stück weit auf, dass es sehr komplex ist, aber natürlich auch viele Möglichkeiten des Einsatzes am Ende des Tages gibt. Holger, ihr hattet ja auch bei einem der Magazine, ging es ja um KI in der Führung. Was war für dich da so ein, ich sag mal, ein erhellendes Element? Also was waren da so die Themen, die euch tatsächlich so ein bisschen inspiriert haben oder vor allem auch, wo Organisationen gerade mittendrin sind?
Ja, das war tatsächlich ein sehr aufregendes Heft, was wir gemacht haben. Nicht nur, weil es uns Spaß gemacht hat, das Heft zu machen, sondern auch, weil es wahnsinnig viel Aufregung da draußen erzeugt hat. Da ging es um die Frage, kann KI führen? Und eins der Beispiele, das wir in diesem Heft beleuchtet haben, war eine Fabrik von Hugo Boss in der Türkei. Und diese Fabrik existiert seit vielen Jahren und seit rund 10 Jahren ist das komplette mittlere Management in dieser Fabrik ausgetauscht durch Software. Und natürlich ist diese Software mittlerweile auch, hat KI-Bestandteile. Deswegen könnte man fast sagen, KI führt die Leute in diesem Fall. Und wenn man das jetzt so hört und liest und sich damit beschäftigt, also der Autor dieser Geschichte ist davon ausgegangen, dass die Leute frustriert sind. Ne? Also dass die in dieser, wie man das kennt aus Filmen, dass die Maschine den Leuten sagt, so, und du musst jetzt hier 1000 Stück mehr schaffen im Monat und du bist faul und du musst keine Ahnung was hier am Band machen. Das Gegenteil war der Fall. Die Leute sind mega happy und sagen, ich wurde noch nie so gut geführt wie heute. Warum? Verrückt. Weil die Software sich darum kümmert, wie es jedem Einzelnen geht. Und weil die Software zum Beispiel auch so programmiert ist, dass die Leute regelmäßig gefragt werden, macht dir deine Arbeit heute Spaß? Was hat dich heute genervt? Was hat heute gut funktioniert? Was hat heute nicht funktioniert? Wenn jemand nachlässt, dann guckt sich die Software das an über ein paar Tage und sagt dann, ist was los mit dir? Und findet dann zum Beispiel raus, dass immer wiederkehrende Tätigkeiten für diese Person mittlerweile bei dem Level sind, wo die Person sagt, ich habe gar keinen Bock mehr, jetzt immer die gleiche Naht an immer dem gleichen Kleidungsstück anzubringen. Und dann tauscht die Software die Leute und die Jobs aus. Das sind natürlich alles Dinge, die Menschen auch machen können. Aber Menschen oder menschliche vorgesetzte Führungskräfte nehmen sich leider nicht immer die gleiche Zeit für alle ihre Leute. Und das ist mal ein schönes Gegenbeispiel dafür, was wir auch erleben, dass KI natürlich durch die Trainingsdaten diskriminiert. Wissen wir alle, die Beispiele kennen wir alle. In diesem Fall ist mal das Gegenteil der Fall. Wir Menschen diskriminieren ja auch, weil wir die Leute in unserem Team zum Beispiel bevorzugen, die uns ähnlich sind, ja, die gleiche Ausbildung haben, die eine gleiche Herkunft haben, die gleich aussehen wie wir, die haben wir von vornherein ein bisschen näher an uns dran als andere. Software, KI macht das natürlich nicht. Also das war für mich das Highlight dieses Führungsthemas, Und daran wollen wir tatsächlich jetzt auch noch ein bisschen weiter arbeiten. Wir haben es gibt ein Brand 1 Führungsprogramm quasi. Und in dieses Programm wollen wir jetzt KI selber mit einbauen, um den Leuten zu helfen, bessere Führungskräfte zu werden im Laufe der Zeit. Also so werden wir das Ganze dann nutzen.
Ich glaube, das ist ein ganz charmantes Thema, um so ein bisschen die Brücke zu einem anderen Thema zu schaffen, das Thema Akzeptanz. Also was ich ja so sehr, sehr stark merke in den Organisationen, ist das Problem, dass Mitarbeiter genau Angst haben. Ist es eher Kontrolle, ist es Entwicklung? Was wollen wir eigentlich tatsächlich mit Daten machen? Wir sind in den Organisationen in Deutschland ja sehr, sehr am Anfang. Also wir machen sehr oft in Organisationen so eine Art Maturity, wo wir sie fragen, gibt es zum Beispiel für die Strategie oder die Vision eine dokumentierte, sagen wir mal, Herangehensweise, wie wir mit Daten umgehen? Wie erheben wir Daten? Wie entwickeln wir Daten? Wie machen wir Datenanreicherung? Wofür setzen wir sie ein, um am Ende welche Ziele zu erreichen? Wie nehmt ihr das Thema bei euch wahr? Wie habt ihr es geschafft, ein Stück weit Akzeptanz für diese Themen zu bekommen? Ist es Sensibilisierung? Ist es Kommunikation? Ist es eine Befähigung? Wo ist der Schlüssel am Ende, um eine Organisation auch ein Stück weit mit Daten arbeiten zu lassen, ohne von vornherein Angst und Bedenken zu haben in der Organisation?
Also bei uns war es im Grunde genommen durch die Umwandlung zur Transformation, zur Plattform schon klar, wir sind datengetrieben, wir müssen uns da in die Richtung bewegen, damit unser Modell, auch unser Geschäftsmodell auch gut funktionieren kann. Grundsätzlich, ich meine, ich glaube, das ist bei allen Technologien so, die neu eingeführt werden, was ist ganz wichtig, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist das eine, transparent zu sein. Was haben wir vor? Was sind unsere Use Cases? Also diese Ängste zu nehmen und auch zu sagen, hey, das ist keine Rocket Science, das ist keine Raketentechnologie, sondern hier können wir wirklich auch für deinen Arbeitsalltag was schaffen, was nervt dich denn richtig, was können wir bei dir automatisieren, damit du Zeit für andere Dinge hast. Es geht nicht darum, also da setzen wir so ganz stark den Fokus drauf, es geht nicht darum zu sagen, wir haben die jetzt eingesetzt und ach naja, wenn wir jetzt zum Beispiel den GitHub Copilot, das ist ja für unsere EntwicklerInnen dann ein Tool, um Codes zu schreiben, dann zu sagen, ach, dann haben wir den ja jetzt. Dann können wir jetzt ja die Hälfte der Leute rausschmeißen. Das ist so ein Irrglaube und das funktioniert auch nicht, weil du eben diese Prozesse, die laufen, das sind so Grundlagenprozesse oder mal, ich erstelle mal ein Konzept, hilf mir mal dazu. Aber wirklich dieses Know-how, dieses Expertenwissen, was dann reinkommt, das ist ja das, was dazukommt. Und da sind wir gerade an der Stelle, dass wir schauen, was passiert denn mit der Zeit, die eventuell frei geworden ist? Ist denn da eigentlich Zeit, die frei geworden ist? Ne? Also auch bei allen Dingen, die man einsetzen kann, muss man sich auch hinterfragen, das ist jetzt irgendwie eine schöne Spielwiese, wir probieren das alles mal aus, aber irgendwann kommen wir an diesen Punkt, wo wir sagen, können wir uns das eigentlich, also macht es Sinn, den Weg weiterzugehen mit dem einen oder anderen Produkt, können wir dadurch wirklich Kosten sparen oder Zeit sparen oder mehr Umsätze generieren oder probieren wir nochmal was anderes aus? Also ne, du hattest vorhin gesagt, es gibt so einen Hype und auch da gibt es irgendwann so eine Kurve, wo man sagt, okay, aber jetzt muss das Management mal rein und jetzt müssen wir auch schauen, wie können wir das orchestrieren, dass jetzt nicht drei Teams an dem gleichen Modell vielleicht gerade sich ausprobieren oder drei Teams gerade bei den Juristen nachfragen, ob sie das so verwenden dürfen, sondern halt das alles so ein bisschen aus Management-Perspektive zu sehen. Und da haben wir sehr früh mit angefangen, auch zu sagen, das muss in einer Initiative sichtbar sein. Und da haben wir unsere Pushing AI-Initiative bei uns im Haus und die orchestrieren das wunderbar und zeigen das auf, bilden, sagen wir mal, Schulungs-Workshops, die angeboten werden. Wir haben Masterplan-Videos. Ich meine, mittlerweile sind das 10.000 Stunden, die angeschaut worden sind von unseren Mitarbeitenden, eben alle mitzunehmen. Und da haben wir als schrittweise angefangen und haben mit den Führungskräften angefangen, weil das sind unsere Multiplikatoren, ne? Deren Stimmung wird aufgenommen, die geben das an ihre Teams weiter. Und die mussten alle einmal durch eine KI-Schulung durch und haben es auch sehr positiv aufgenommen. Aber dieses Thema Ängste oder so, das haben wir bei uns gar nicht. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass unser Kulturwandelteam und auch unser AI-Team da schon recht früh einfach transparent geworden ist. Und was wir halt auch machen, und das finde ich ganz toll, das ist diese alltäglichen Use Cases, die du wirklich in deinem Arbeitsleben brauchst. Also ich war in einem Prompting-Workshop, weil du musst auch lernen, irgendwie was du reingibst. Wenn du was Schlechtes reingibst, kommt was Schlechtes raus. Wenn du was Gutes reingibst, kommt was Gutes raus. Das heißt, wir schulen unsere Mitarbeitenden auch darin, wie gibst du einen guten Prompt an? Wir sind jetzt nicht nur Marktplatz im Sinne von unser Online-Shop, sondern wir haben tatsächlich intern auch einen Marktplatz für Prompts.
Den Super Prompt bei Otto.
Genau. Und dann hast du halt irgendwie diesen, schreibe mir, verbessere mir meinen Prompt oder verbessere mir mein Bild-Prompt so. Und dann kommt nochmal, dann fragt, wir haben ja unser eigenes OG-GPT, basierend auf Chat-GPT, einfach damit wir unsere Unternehmensdaten reingeben können und da keine Datenprobleme bekommen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da war ich in diesem Prompting-Workshop und der Case, der irgendwie, wo echt ein Raunen durch den Raum ging, ich hätte es nicht gedacht, war, ja, hier kannst du nochmal deine Notizen, deine handschriftlichen Notizen dann digitalisieren und dann auch nochmal von Handschrift, die vielleicht nicht so gut leserlich ist oder wenn du was hingekritzelt hast. Und es war so, und ich dachte, das sind manchmal die einfachsten Cases, die aber diese Akzeptanz der neuen Technologie so nach oben legen, dass sie sagen, okay, das finde ich spannend. Und das schafft halt eben auch OGGPT oder andere Copilots, die wir einsetzen, einfach weil sie so einfach nutzbar sind und man so schnell auch sehen kann, was sind so die Vorteile, ne?
Was das ein bisschen daraus resultiert.
Genau, genau. Und du hast halt zum Beispiel, wenn du mich fragst, in meinem Arbeitsalltag, großartige Funktionen, sich E-Mails zusammenfassen zu lassen oder schon vorformulieren zu lassen. Und dann passe ich noch ein bisschen an. Also das ist so meins, wo du denkst, das ist jetzt kein riesen Use Case, aber für mich persönlich in meiner Arbeitswelt eine riesen Erleichterung. Oder du wolltest was ergänzen?
Ja, was mich eher interessieren würde, bei euch, Armin, ihr werdet ja eher zur Hilfe geholt, sag ich mal. Wo holt ihr euch selber Hilfe? Also wo holt sich das DLR Inspiration? Wo kriegt ihr sozusagen den Zugang zu vielleicht noch neuerem Wissen? Oder ist der
inspirieren sozusagen vielleicht?
Genau. Ja.
Also ich meine, grundsätzlich gucken wir natürlich, jetzt in der Robotik gibt's, sag ich mal, viele Institutionen in Amerika, MIT, Stanford, Boston Dynamics, ETH, auch in Europa. Wir haben viele Kooperationen mit Japan. Gerade Deutschland und Japan hat eine enge Bindung. Auch in der Raumfahrt haben wir also ihre Missionen.
Liebe Kooperationspartner dann auch?
Kooperationspartner ja. Natürlich. Und da tauschen wir uns dann eng aus. Gibt es auch verschiedene Meetings somit, eben auch wie hier, wo man dann eben auf im Fachbereich, sage ich mal, verschiedenste Dinge macht. Ich denke, die ethische Frage oder die Akzeptanzfrage, die beschäftigt uns in der Robotik ganz besonders an zwei Punkten. Also einmal wir als Kollegen in der Forschung, die Forschung ist frei, ne? Also wir beschäftigen uns gerne mit Neuem und wir haben auch, glaube ich, sag ich mal, sehr, sehr innovationsgetriebene Menschen, die einfach gerne Dinge ausprobieren, bis zur Grenze auch ausprobieren und das machen. Das unterscheidet uns natürlich von Otto, die auch am Ende auf die Zahlen gucken müssen. Das müssen wir auch irgendwo, aber wir sind da, haben wir viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Freiraum. Von daher glaube ich, bei meinen Kollegen ist die Akzeptanz nicht gefragt. Wir gucken einfach in alle Richtungen gleichzeitig, wo können wir es am besten einsetzen und sinnvoll einsetzen. Und die Akzeptanz ist für uns auch in der Automatisierung, sag ich mal, sehr stark. Und da ist ja schon lange auch das Thema der Roboter oder die automatisierte Fertigungsstraße substituiert die Menschen. Und das glaube ich nicht. Also das möchte ich eigentlich auch ganz klar bestätigen. Das ist aus meinem, ich meine, klar, bin ich Robotiker, vertrete ich diese Meinung. Aber es ist wirklich auch nicht so, weil es gibt so viele andere Jobs, die dadurch entstehen und die uns einfach produktiver werden lassen, die dann in der IT-Bereich entstehen, in der Digitalisierung entstehen. Und ich fand das Beispiel von Holger also auch ganz beeindruckend. Da muss man sich dann auch mal fragen, wenn so ein, ich sag mal, wir haben einer unserer Core-Softwerker, da hat so ein schönes T-Shirt, im nächsten Leben ersetze ich dich mit einer Zeile Code. Und wenn das möglich ist, dann muss man sich ja auch nochmal die Frage stellen, was war denn die Jobbeschreibung für? Oder was hat diese Person gemacht? Ne? Und auch die E-Mail, die ich in 3 Bullet Points zusammenfassen kann. Warum zur Hölle nochmal hat er denn 2 Seiten geschrieben? Also das ist auch was ich mir oft die Frage stelle. Vielleicht fokussiert uns das Ganze auch nochmal ein bisschen aufs Wesentliche. Und es führt eben schon vor Augen, wo eventuell, sage ich mal, Dinge nicht so effizient gelaufen sind oder auch einfach nicht zielführend waren. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Punkt an der Stelle, dem müssen wir uns ganz offen entgegennehmen. Und das würde ich so sehen, wie du es formuliert hast, die Chance nutzen, die frei gewordene Arbeitszeit für was Sinnvolleres einzusetzen. Also im Weltraum sagen wir immer, wir wollen ja um Gottes Willen keine Astronauten ersetzen. Das sind die hochbezahltesten, hochausgebildetsten Menschen, die es gibt. Wir wollen nur deren Zeit maximal effizient einsetzen. Weil eine Zeit von einem Astronauten, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie vorgeplant das ist. Jede Minute, die der da oben irgendwas tut, ist total verplant. Da sitzen zig Leute hinter, ein komplettes Team in jedem Land zu jedem Astronauten, die genau machen, was ist sein Schedule an dem Tag. Und wenn wir es schaffen, dem 5 Minuten zu generieren, indem wir irgendwas machen, haben wir was gewonnen, weil der macht dann was Besseres oder was Wichtigeres. Und ich glaube, wenn man das so sieht, ganz besonders im Anbetracht unseres Fachkräftemangels, vielfach auch in aller Munde heutzutage, ist es eigentlich eine Riesenchance, die wir so sehen müssen und so ergreifen sollten und dann halt irgendwie ausbauen. Also das, ja. Die Frage wie?
Absolut. Schwierig, ja. Lass uns mich auch so ein bisschen auf die Zeit gucken und nochmal eine Runde machen, so eher in diese Richtung, worauf ihr euch freut. Ich bin ja selber auch gerade momentan sehr viel daran, zum Beispiel mit GoAva mein Avatar zu machen, der sogar noch real Antworten geben kann, auf Hologramm sozusagen auf Bühnen zu stehen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, worauf kann man sich oder worauf freut ihr euch die nächsten, sage ich mal, 2-3 Jahren oder worauf würdet ihr euch freuen in der Entwicklung? Welche Themen wären das? Also bei mir sind es tatsächlich Themen wie ich als Hologramm auf der Bühne, mein Avatar, den ich auch irgendwo anders hinschicken kann, der so genauso gut performt wie ich. Auf der anderen Seite, was sind eure Wünsche, was sind eure, sage ich mal, tatsächlichen Arbeitserleichterungen, die ihr euch in den besten Fall in den nächsten 2-3 Jahren, ja, sag ich mal, ja, nicht nur wünschen können, sondern sich tatsächlich auch in die Realität umsetzen lassen? Holger, was ist das?
Ich hab einen riesigen Wunsch. Und dieser Wunsch hat mit der Frage zu tun, die du da vorgestellt hast, mit der Ermöglichung. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele Geschäftsmodelle, sehr viele Gelegenheiten erleben werden, alle in unserem Alltag, die mit KI, die mit unseren eigenen Daten zu tun haben. Und ich wünsche mir, dass wir Unternehmen uns selbst verpflichten, die Menschen darüber aufzuklären, weiterzubilden, wie zum Beispiel ein Credit Score zustande kommt oder warum zum Beispiel aufgrund von Daten bei Otto ein bestimmtes Kleidungsstück vorgestellt wird oder was mit den Daten passiert, die ich in Slack in einem privaten Kanal mit meinen Kollegen teile, die aber natürlich zum Training von einer Slack AI verwendet werden können. Und da haben wir momentan ein riesiges Loch. Es gibt ganz viele Leute, die vielleicht noch so weit gehen, dass sie verstehen, in welchen Bereichen können wir KI einsetzen, die aber die Hintergründe, woher kommen die Daten, was passiert mit den Daten, wie werden die Daten geschützt, wie sehr kann ich aufgrund der Datensituation, die in einem bestimmten Unternehmen vorliegt, auf meine Person zurückgehen zum Beispiel, die das gar nicht wissen. Und daraus, glaube ich, kommt durch die Verpflichtung, dass wir als Unternehmen dabei helfen müssen, allen Leuten beizubringen, wie funktioniert eigentlich genau die KI, die wir hier einsetzen? Unter diesem Begriff KI steckt natürlich, ist natürlich ganz viel versammelt. Und ich nehme immer meinen eigenen Vater als Beispiel. Der ist super interessiert, super pleatsch, liest wahnsinnig viel, ist 82 Jahre und hat natürlich von bestimmten technologischen Entwicklungen nicht mehr so die Ahnung wie jemand, der, sagen wir mal, 28 ist und in dem Bereich arbeitet. Und ich möchte ganz gerne, dass mein Vater in der Lage ist, all die Technologie, die er gerne anwendet, auch zu verstehen. Und das müssen Unternehmen tun.
Ja. Spannend. Armin, was ist es bei dir? Ich meine, ihr habt zum Beispiel auch das Shirt-Projekt, das ich auch schon seit längerem mitverfolge und so weiter. Was wünschst du dir, wo beispielsweise autonome Prozesse, autonome sozusagen andere Elemente stattfinden, die tatsächlich einen großen Impact haben? Welche wären das?
Ja, also du hast jetzt eben mein autonomes humanitäres Hilfsfahrzeug, was wir ferngesteuert sozusagen jetzt in Einsatz bringen. Das sind natürlich Projekte, die mich motivieren, die meine Mitarbeiter oder meine Kollegen, meine Teamkollegen, sagen wir stark motivieren, bei der Sache mit weiter zu forschen. Und da beschäftigen wir uns eigentlich wirklich mit KI im weitesten Sinne, eigentlich wirklich mit der Automatisierung, der Fernsteuerung, ganz viele analytische Basismodelle, die wir da haben. Ich glaube, Holger hat eben auch noch einen Punkt gebracht, der glaube ich auch noch wichtig ist, dass man da nochmal ein bisschen drauf eingeht. Das ist etwas, was bei diesen gesamten gelernten Modellen im Augenblick, ja, manchmal wird es angesprochen, aber auf jeden Fall nicht gelöst ist, ist das Urheberrecht. Ich finde nämlich wirklich, dass man also auch sich Gedanken darüber machen muss. Früher hat man in Literaturrecherchen nachgeschaut, da hat man sich die Quellen selber rausgesucht. Es ist auch nachgewiesenermaßen, dass teilweise die KI Quellen erfindet. Also sie macht eine Plausibilität und gibt dann Quellen vor. Also ChatGPT gibt es mehrere Beispiele auch im Internet, die das darlegen. Deswegen, da ist Vorsicht geboten. Da geht es also um die Qualität des Outputs. Der müsste eigentlich mitgetraced werden und es musste nachvollziehbar sein, welche Daten wurden genutzt, um den Algorithmus anzulernen, die vielleicht öffentlich machen, ist ein Thema. Und dann muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, wenn jetzt eben jemand in der Lage ist, mit einem einfachen Bullet Point einen riesen Text zu generieren, wo kommt eigentlich dieser Inhalt her? Es ist ja eine Ansammlung von geistigem Wissen, was Menschen vorher online zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und da an der Stelle, sag mal, ist es spannend zu sehen, wie die Reise weitergeht, wie wir Deutsche uns dazu ausstellen, weil im Augenblick gewinnt der sein Prozess vorreitet. Ne? Das ist das, was wir sehen.
Absolut.
Und da sind wir Deutschen auf jeden Fall nicht vorne dran.
Da müsst ihr noch ein bisschen Gas geben, Friede, worauf?
Genau, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich sehe aktuell noch KI als Verstärker auch für eine ganz große Verzerrung. Also wenn ich jetzt immer noch frage, zeig mir ein Bild von einem Arzt oder zeig mir ein Bild von einem Pfleger. Ich glaube, ich brauche das jetzt nicht auszuführen. Ihr wisst, was für Bilder kommen. Und KI verstärkt das natürlich, weil das aufgrund der, was du sagst, der Daten, die schon bestehen, einfach dann auch seine Meinung bildet oder das, ne, macht. Das heißt, es ist ganz wichtig, wie wir uns verhalten, weil man AI sagt halt, ich mache nicht das, was du mir sagst, sondern ich mache das, wie du dich verhältst und übernehme das, wie du dich verhältst. Und da würde ich mir wünschen, dass man da noch mehr eine Verstärkung reingibt und irgendwie schaut, wie kann man diese Verzerrung jetzt endlich mal loswerden und wie kann man dann zu der Gesellschaft, so wie wir aktuell sind, wie kann man es schaffen, das dort wiederzugeben und das halt auch für die jüngere Generation, die nachkommt. Ich bin selber Mutter von 2 Töchtern und das ist immer so ein Thema mit, ja, aber Mama, das ist doch Ärztinnen und Ärzte. Und ich weiß, das Thema Gendern brauchen wir gar nicht jetzt so besprechen. Aber trotzdem ist KI leider ein Verstärker für diese Verzerrung. Und da würde ich mir wünschen, dass man da eben was macht. In der EU-Kommission gibt es dazu ja schon Überlegungen. Und da freue ich mich drauf, wenn es da endlich einen Schritt in die richtige Richtung macht.
Ganz lieben Dank. Einmal einen Applaus für die drei tollen Teilnehmer. Ich sage danke, dass ihr dabei wart, Holger, Armin, Friederike. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt die Bühne, denn die Programmpunkte gehen weiter. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und euch noch viel Spaß.
Danke an dieser Stelle für das gesamte Team auf dem Ruhr Summit und vor allem von der Ruhrhub GmbH. Ich habe mich total gefreut, Teil des Ganzen zu sein. Ich sage Danke an alle Panelisten, die diese Veranstaltung zu einer ganz besonderen gemacht haben, aber vor allem auch diese Podcast-Folgen abwechslungsreich gestaltet haben. Wer mehr von dem Wirtschaftsversprechen Deutschland auf die Ohren bekommen möchte, bitte abonniert uns, teilt uns, sodass wir noch viele solche Veranstaltungen live mitschneiden können. Und das wird keine Eintagsfliege sein. Das Wirtschaftsversprechen Deutschland wird noch einige Specials auf Veranstaltungen in diesem Jahr umsetzen. Deswegen seid dabei, bleibt dabei. Ich freue mich auf euch. Euer Sven.